Wie groß ist unser Gott? Ist mein Thema. Im April hatten wir eine sehr gute Serie über die kraftvolle Gemeinde. Wir haben uns viele beteiligt, viele ganz tolle Predigten gehört. Du kannst die im Internet hören, du kannst die bestellen auf CD. Und das, denke ich, wird dir helfen, weiterzukommen. Es betrifft dich und mich auch. Eine kraftvolle Gemeinde ist da, wo Jesus ist. Eine Gemeinde ist kraftvoll, wenn du Jesus auch bei dir zu Hause findest. Es ist schön und gut, wenn man für das Essen betet zu Hause, indem man Herrn dankt, aber ist das alles? Zu Hause in deinem Zimmer sammelst du Kraft durch Gebet und Lesen, wie Jesus in Matthäus 6,6 gesagt hat. Und in der Gemeinde ermutigen wir uns gegenseitig, preisen den Herrn und haben Gemeinschaft miteinander. Aber auf der Straße geben wir das Empfangene weiter. Eine Gemeinde ist kraftvoll, wenn du Jesus bei den armen und verlorenen Menschen findest. Aber wie finde ich da Jesus, wenn ich Zeit mit anderen unnützen Sachen verbringe, so mit verschiedenen Sachen wie mit einem Fernseher? Ist Fernseher Sünde? Nein. Ich habe mir jetzt vor kurzem eins gekauft. Ich hatte keins, habe ich zum Geburtstag Geld gekriegt, sondern habe ich eins gekauft. Oh Mann, so viel Technik. Früher war es einfach so, zack, rein in Steckdose, in Antenne und so. Aber heute, naja. Fernseher ist keine Sünde. Nur ist die Frage, was steht mir an erster Stelle? Man kann es auch kombinieren, indem man sich zusammentrifft, Gemeinschaft hat und dabei gemeinsam einen Film gucken, wie zum Beispiel Tatort. Na, Ricarda? Die ganze Gemeinde kann sich auch in der Kirche treffen und Tatort gucken. Aha. Wir haben so viele kaputte, arme und süchtige Menschen rund um die Kirche. Das ist unser Tatort. Wir ärgern uns darüber, dass alles verdreckt ist. Heute Morgen, als ich kam, da sind die Spritzen, das Blut, das ist alles Mögliche rundum. Der Abby muss mehrmals am Tag immer wieder sauber machen und es ist immer wieder dreckig. Schön, dass er nicht frustriert ist. Wie wäre es, wenn die Gemeinde sich stark übertrifft in der Woche, die Kirche vor Verunreinigung schützt und Drogensüchtigen von der Liebe Gottes erzählt und für sie betet und Kaffee kocht und oder Tee und ein Stück Brot gibt? Ist das möglich? Schweigt. Ja, es ist möglich, aber ich kann selber nicht überall sein und alles organisieren, aber vielleicht du. Denkt man darüber nach. Eine Gemeinde ist kraftvoll, wenn du Jesus auch in der Gemeinde findest. Stell dir vor, du findest Jesus in der Gemeinde. Stark. Trauen wir dem Herrn zu, dass er auch bei uns wirken kann. Denke immer daran, Jesus hat die Gemeinde gegründet, gebaut und die Gemeinde bist du und ich. Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Sie wird stark sein. Sie wird Durchhaltenvermögen haben. Sie wird mich als Herrn haben. Sie wird allen Versuchungen widerstehen. Sie wird wachsen. Sie wird gesund sein. Sie wird alles überwältigen. Nichts kann sie zu Fall bringen. Nichts und niemand kann sie zerstören. Matthäus 16, 18 nach meiner Übersetzung. Wir sind Mitarbeiter in der Gemeinde Jesu. Wir vertrauen dem Herrn und verlassen uns auf sein Wort. Wir glauben, denn den Glauben, der ist alles möglich. Stimmt das? Wir ermutigen uns und helfen uns gegenseitig. Wir sind treu, jeder in seinem Dienst. Wir beten zuerst und dann handeln wir. Wir sind eins, weil wir danach streben. Wir respektieren uns gegenseitig durch die Liebe Christi und mit Freude ordnen wir uns gegenseitig unter. Wir erkennen die Gabe und die Berufung von anderen an. Wir verbreiten nichts Negatives über jemanden. Wir sind Botschafter des Herrn und sehen den guten Samen. Wir bleiben nicht stehen und schauen nicht nach hinten. Wir gehen voran. Deswegen liebe ich immer das Lied. Wir gehen voran. Gott arbeitet mit uns Menschen zusammen, damit wir etwas Sinnvolles zustande bringen. Sinnvolles kann nur sein, wenn es vom Heiligen Geist kommt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes hat die Gemeinde Jesu sich über die ganze Erde verbreitet, aber noch nicht alle erreicht. Stimmt das, Pastor Paul? Wenn wir so in der Kraft des Heiligen Geistes gehen, beten und glauben, dann wird unsere Gemeinde eine brennende, gesunde, lebendige und kraftvolle Gemeinde sein. Das alles kann so funktionieren, wenn wir wissen, wen wir haben und wer er ist. Ein paar Bibelstelle möchte ich lesen. Hebräer 7, Vers 26. Denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden. 2. Chroniker 2, 4, 5. Und das Haus, das ich bauen will, sagt Salomo, soll groß sein. Denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer kann ihm ein Haus bauen? Denn der Herr, denn die Himmel und die Himmel der Himmel, wie viele Himmel gibt's? Denn die Himmel und die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Und wer bin ich, dass ich ihm ein Haus bauen soll, er sei den, um Rauchopfer von ihm darzubringen. Bisschen was. 2. Chroniker 6, Vers 18. Ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wir haben einen allmächtigen Gott. Wir haben einen großen Gott. Wir sind darüber froh und sehr oft erzählen wir anderen Menschen, was und wen wir haben und was er alles kann. Und das höre ich immer wieder. Aber ich habe zwei Fragen. Erste Frage: Wie groß ist dein Gott wirklich? Die zweite Frage: Wie mächtig ist dein Gott? Nicht von deinem Nächsten, nicht von irgendjemandem, sondern dein Gott. Was nutzt es mir, über jemanden zu reden, wenn er nicht so ist? Dann ist das nur eine Illusion. Dir nutzt der historische Jesus nicht, sondern der Lebendige. Deswegen sind viele Christen kalt geworden, denn sie reden nur von einem historischen Jesus, der mal damals auf der Erde war und so weiter und so weiter. Wir haben einen lebendigen Gott. Unser Herr hört uns, versteht und hilft uns. Und vor allem, was das Wichtigste ist, er liebt uns jeden Einzelnen und stell dir vor, auch dich. Aber nochmal zu der Frage, wie groß ist unser Gott wirklich? Ich habe oft darüber nachgedacht. Was denkt ihr? Ich habe einen Zollstock mitgebracht. Wir wollen das feststellen. Das ist 2 Meter. Für die alle, die nicht wussten, ich bin nicht 2 Meter groß. Aber 1,71 reicht mir auch aus. Ist Gott, der ein bisschen größer ist als ich, ist er 2 Meter groß? Dann habe ich umsonst Zollstock gebracht. Braucht jemand Zollstock? Komm, hier, nimm. Ist Gott 100 Meter groß? 1 Kilometer, 1 Million Kilometer oder noch mehr. So groß, wie wir vorhin gesehen haben, die Erde oder Sonne oder Antares oder Galaxie. Noch größer. Es ist schon wichtig, wie groß unser Herr ist, aber es ist von großer Wichtigkeit, wie groß der Herr in mir ist. Das ist entscheidend. Was nutzt es mir zu wissen, wie reich du bist? Haben wir reiche Leute unter uns? Und was habe ich davon, wenn ich weiß, wie reich du bist? Ich habe ein bisschen recherchiert. Sollte man. Der reichste Mann der Welt ist Jeff Bezos. Vielleicht habe ich nicht richtig ausgesprochen. Mit 133 Milliarden US-Dollar. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? 133 Milliarden Dollar? Er kann... Na gut, lass wir so stehen. Früher war der Bill Gates, er ist jetzt mit 96,5 Milliarden US-Dollar. Die reichste Frau der Welt ist Alice Walton mit 46 Milliarden Dollar. Immerhin, die Frauen machen mit. Der reichste Mann von Deutschland ist Dieter Schwarz. Wer ist denn das? Er geht doch jeden Tag hin und einkaufen zu Lidl. Mit 20,85 Milliarden Euro. So reich ist der Mann von Lidl. Oder von Aldi Süd, Beate Heister und Karl Albrecht Junior mit 33,35 Milliarden. Na ja, gut. Aber die reichste Frau von Deutschland ist die Susanne Klatten. Sie ist ganz jung, 55 Jahre, von Bayern, von BMW, mit 20,4 Milliarden. So, und was habe ich jetzt davon? Ich hoffe, haben die was gehört oder bringt jemand mal CD hin. Vielleicht tut sich da was, dann haben wir als Gemeinde etwas. Ich habe nichts, gar nichts. Aber wir sollen sie trotzdem segnen. Das ist unsere Aufgabe. Und nicht neidisch oder gegen die vorzugehen oder schimpfen oder irgendwas. Also, ich habe davon nichts zu wissen, wer und was die haben. Für mich ist es wichtig, wie reich ich bin und was ich mir leisten kann. Wie sparsam muss ich sein, um mein Leben zu gestalten? Also muss ich wirtschaftlich leben und da unsere Ressourcen begrenzt sind. Deine auch. Also, ist es wichtig zu wissen, wie groß der Herr in mir ist, in meinem Auge, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinem Leben und nicht, was die Geschichte über ihn sagt. Das ist das Entscheidende. Wir alle haben ein Flugzeug gesehen, wenn es fliegt. Manche waren drin, manche von außen. Eines Tages ging der Vater mit seinem Sohn und sie sprachen über die Flugzeuge. Am Horizont sahen sie eine Spur vor einem Flugzeug, das circa 10.000 Meter hoch flog. Dann fragte der Vater den Sohn: Mein Sohn, siehst du das Flugzeug, das die Streifen am Horizont macht? Ja, Vater, antwortete der Sohn. Darauf fragte der Vater: Was denkst du, wie groß ist das Flugzeug? Ganz klein, antwortete der Sohn. Ich hätte ihn sogar in die Tasche stecken können. Nach einem langen Spaziergang kommen sie zum Flughafen. Als sie da Flugzeuge sahen, sagte der Sohn: Papa, Papa, guck mal, wie groß diese Flugzeuge sind. Darauf der Vater: Mein Sohn, das ist der gleiche Flugzeug, das du vorhin gesehen hast. Jetzt ist es bei uns gelandet. Je mehr wir uns von Gott entfernen, desto kleiner und kleiner ist er in unseren Augen, in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Je näher wir bei ihm sind, desto größer ist er in uns. Das Flugzeug hatte immer gleiche Größe. Aber aus welcher Perspektive hast du es betrachtet? Unser Gott ist immer gleich. Die Bibel sagt, Hebräer 13, 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Wir ändern uns ständig. Wir haben unsere Sicht der Betrachtung. Wo bist du jetzt? Bei Jesus in seiner Gegenwart oder 10.000 Meter entfernt? Spürst du seine Gegenwart und redest brennend über ihn oder redest über einen historischen Jesus, der weit weg ist? Der die Erde gemacht hat, ist größer als die Erde. Der, der die Sonne gemacht hat, ist größer als die Sonne. Der, der die Galaxien gemacht hat, ist größer als die Galaxien. Nichts ist größer als unser Gott. Auch wenn er groß und überall ist, sieht er alles, ja sogar dich und alles das, was du tust. Er kennt sogar deine Gedanken. Ja, sogar dein 10-Cent-Stück oder dein 100-Euro-Schein, den du in den Opferbeutel tust. Nichts ist ihm verborgen. Was du über andere denkst oder denen wünschst, kennt er auch. Aber eins sollst du wissen, dass der große, vollkommene und allwissende Gott, bevor er die Erde, Mond, Sonne und Sterne gemacht hat, eine wichtigere Aufgabe erledigt hat. Wir lesen in Matthäus 25, 34. Dann wird der König zu denen, zu seiner Rechte sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Epheser 1,4. Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also, bevor die Erde existierte, hast du in seinen Augen, in seinen Gedanken existiert. Er wusste alles, was mit dir sein wird. Er wusste, wie du dich ihm und anderen gegenüber benehmen wirst. Und trotzdem hat er sich für dich entschieden. Du bist nicht zufällig entstanden. Ein Nebenprodukt oder Zufallsprodukt deiner Eltern, sondern er hat dich gewollt und zu bestimmter Zeit bist du auf diese Welt gekommen. Er will sogar die Ewigkeit mit dir verbringen. Hast du das gewusst? Sitzt du gut und fest auf dem Stuhl? Ebi, sind die Stühle stabil genug jetzt? Ja, er hat die kontrolliert, geklebt, festgeschraubt. So viel. Der himmlische Vater seinen Sohn Jesus Christus geliebt hat, liebt er auch dich mit der gleichen Liebe. Unser himmlischer Vater, wenn er jemanden liebt, dann liebt er ihn mit allem, was er ist und kann. Mehr gibt es nicht. Ein Beispiel, dass man das besser versteht. Wasser ist immer nass und alles, was in das Wasser kommt, wird nass sein. Das haben wir alle erlebt. Es ist egal, ob du etwas in der Mitte stellst oder an den Rand, es wird gleich nass. Sind wir eins? Es ist, warum etwas trotzdem mehr nass wird als das andere, hängt nicht von dem Wasser ab, sondern von der Sache. Es gibt manche Gegenstände, die viel Wasser aufsaugen und manche, die Wasser abweisen. Der Herr gibt uns immer die gleiche Liebe. Und es hängt von dir ab, wie viel du aufsaugst oder wie weit du davon isoliert bist. Jetzt kommen wir zu einem Moment, den unser Verstand nicht begreifen kann. Der große Gott, Schöpfer der Himmel und die Erde, möchte einen Tempel in dir bauen und darin wohnen. Wie ist das möglich? Ganz einfach. Er ist Gott. Er kann. Denn unserem Gott ist alles möglich. Da hört mein Verstand auf. 2. Korinther 6, 16, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Am Südstern, du bist hier gemeint. Unser Herr Jesus Christus möchte nicht draußen sein, sondern direkt in dir. Und deswegen versucht er immer wieder. Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus ruft dich. Jesus bietet sich dir an. Er klopft an die Tür deines Herzens. Auch jetzt, auch in diesem Moment, während ich predige, gib ihm eine Antwort. Wie groß ist dein Gott? Wie weit hast du dich von ihm entfernt? Er klopft an dein Herz an. Jetzt ist die beste Zeit, um ihn reinzulassen. So wie Pastor Martin gesagt hat, er ist nur ein Gebet entfernt. Sage ihm, Herr, sei du mir Sünder gnädig und vergib du mir bitte alle meine Sünder. Komm in mein Herz und sei du mein Herr. In diesem Moment, in dem du das tust, wirst du ein Bewohner des Himmelsreichs sein. Zweite Frage. Wie mächtig ist dein Gott? Wir lesen in der Bibel, wie er alles erschaffen hat. 1. Mose 17,1 sagt Gott zu Abraham, ich bin Gott, der Allmächtige. Allmächtige heißt Allmächtige. Jeremia 32, Verse 17 und 22. Ach, Herr, Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft, ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Hast du Fleisch? Nicht nur Fett? Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein, sagt der Herr. Dem Herr, der alles mit seiner mächtigen Hand erschaffen hat, ist alles möglich. Jesus ist von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf gegangen und jeder, der zu ihm gekommen und um Heilung gebeten hat, wurde geheilt. Tote sind auferstanden, Lahme sind gerannt, Blinde haben es gesehen, Taube haben zugehört, Wind und Meereswelle haben ihn gehorcht. Alles konnte er tun. Aber eine große Frage habe ich. Wie mächtig ist der Jesus in dir? Du kannst den Herrn in dir begrenzen. Du kannst ihn durch deinen Unglauben und deine Tradition blockieren. Lasse den unbegrenzten Gott in dir unbegrenzt sein. Lasse Jesus in dir das tun, was er will. Bis jetzt hast du immer wieder versucht, alles selber zu machen. Und was hast du erreicht? Aber wenn der Allmächtige in dir ist, wirst du Erfolg und große Freude in deinem Herzen haben. Wie groß und wie mächtig unser Gott in uns ist, hängt von uns ab. Wenn du jetzt deine Diagnose festgestellt hast, was ist dann deine Therapie? Eins möchte ich dir sagen. Wir können vieles machen, aber ohne den Heiligen Geist hat das alles keinen Bestand, keinen Erfolg und keinen Segen. Bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes auch auf dich kommt, wie auf die Apostel. Und dann wird sich alles ändern, bei dir und auch in der Gemeinde, aber es fängt mit dir an. Du wirst kein Versager mehr sein. Die Kraft wird dich erfassen und Zeichen und Wunder werden auch durch dich fließen und nicht durch irgendjemanden anderen, den du mal gehört hast, vor Jahrhunderten oder weit weg, sondern durch dich. Menschen werden sich bekehren. Kranke werden gesund sein. Du wirst nicht mehr lau sein. Das Feuer des Geistes wird auch auf dich kommen. Du wirst brennen für ihn. Deine Sicht, deine Lage, deine Situation wird sich ändern. Die Freude wird wieder zurückkehren. Aus Dankbarkeit und Liebe wirst du den Herrn anbeten. Und das steckt deinen Nächsten an. Du wirst nicht allein sein. Alle machen mit. Die ganze Gemeinde ist eins. Der Herr ist der Mittelpunkt. Die Herrlichkeit des Herrn wird sichtbar sein. Zeichen, Wunder und Heilungen werden verstärkt unter uns passieren. Das wird wie ein Magnet für die Menschen wirken. Und die Apostelgeschichte der Bibel wird sich auch vor unseren Augen erfüllen. Apostelgeschichte 2, 42, 47. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten, lobten Gott und hatten Gunst bei ganzem Volk. Und was war dann die Folge davon? Lesen wir weiter. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Es werden immer mehr und mehr Menschen kommen. Wenn sie dich sehen, wenn sie das Feuer des Geistes in dir entdecken, dann werden sie auch Lust bekommen, dabei zu sein. Sie wollen so wie du sein. Sie kennen dich als schwächlich, als Versager, aber seit der Heilige Geist auf dir ist, seit du ihm Entfaltungsmöglichkeit gegeben hast, seit du angefangen hast, im Geiste oder in Sprachen zu beten, hat sich dein Leben geändert. Jetzt bist du ein anderer Mensch geworden und das ist sichtbar. Das kann man nicht verbergen. Sowas kann nur der Heilige Geist bewirken. Jetzt sehen deine Familie, deine Freunde und Arbeitskollegen, die dich gut kennen, dass du nicht von historischen Jesus redest, sondern von einem lebendigen, großen und starken Gott, der in dir und durch dich wirkt. Und der Herr geht weiter mit dir und er segnet deine Arbeit. Er segnet deinen Fleiß. Er wird die Menschen bekehren und nicht du. Haben wir gelesen. Die Zeiten werden sich ändern. Andere Prioritäten werden gesetzt. Nicht aus Zwang und Pflicht, sondern aus Liebe zum Herrn. Deine Produktivität und Erfolg wird sich auch in Privatem auswirken. Der Herr wird dich nicht überfordern. Er wird deinen Eingang und deinen Ausgang segnen. Du bist der Gesegnete des Herrn. Wenn wir so in der Kraft des Heiligen Geistes gehen, in der Lehre der Apostel bleiben, Gemeinschaft miteinander haben, Brechen des Brotes oder Abendmahl praktizieren, in den Gebeten verharren, dann wird unsere Gemeinde eine brennende, gesunde, lebendige und kraftvolle Gemeinde sein. Es möge dich der allmächtige und ewige Gott führen und segnen. Amen.